den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Im kleinen Feuilleton der Harburger Anzeigen und Nachrichten vom 1. Oktober 1925 finden wir eine gewohnte bunte Themenvielfalt, die uns mal ferner, mal näher ist. Ein reicher Amerikaner lässt Stein für Stein eine Klosterruine von England nach Amerika verschiffen. Französische Forscher suchen nach Wegen, verseuchtes Wasser zu reinigen, und die Ärzte sind sich einig, wir sollten nicht zu viel Fleisch konsumieren. Frank Riede berichtet all dies und entdeckt auch noch Spannendes in den Tiefen des Meeres.
Kleines Feuilleton. Tötung von Mikroben durch Strahlen. Zum Zwecke wissenschaftlicher Versuche wurde von französischen Chemikern eine Flasche mit antiseptischen Mitteln in einem Gefäß voll unreinen Wassers versenkt. Die Flasche war vollkommen fest zugekorkt, sodass der Inhalt mit dem Wasser nicht in unmittelbare Berührung kommen konnte. Nach 24 Stunden wurde die Flasche wieder herausgenommen und es wurde festgestellt, dass von den Mikroben, die das Wasser bevölkerten, 25% getötet waren. Zur Erklärung dieses Erfolges nimmt man an, dass das antiseptische Mittel bereits durch seine Ausstrahlung auf die Mikroben tödlich wirkt. Die antiseptische Lösung bestand aus einer schwachen Mischung von Chlorkalk. Wenn sich die wissenschaftliche Annahme bestätigt, so wird man in Zukunft Trinkwasser sehr viel einfacher und leichter reinigen können, als es bisher geschehen ist. Der Fund einer antiken Statue im Meere hat im Juni dieses Jahres in der wissenschaftlichen Welt Aufsehen erregt. Damals zogen griechische Fischer, die im Ägäischen Meere in der Bucht von Marathon ihrem Gewerbe nachgingen, eine Bronzestatue aus dem Wasser, die viele Jahrhunderte auf dem Meeresboden gelegen haben muss. Sie war bis auf ein kleines Fehlstück am Fuße vollständig erhalten. Die Statue ist inzwischen von dem Belag, der sich durch die Einwirkung des Seewassers auf dem Metall gebildet hatte, gereinigt worden. Sie soll demnächst ausgestellt werden. Nach sicherem fachmännischem Urteil stammt sie aus dem 4. Jahrhundert vor Christi Geburt. Ihre Schönheit lässt darauf schließen, dass sie aus der Hand des berühmten griechischen Bildhauers Praxiteles hervorgegangen ist. Es ist noch unaufgeklärt, wie dieses Prachtstück antiker Bildhauerkunst auf den Meeresboden gelangt ist. Man vermutet mit Recht, dass noch andere Kunstwerke dort ruhen, wo die Statue gefunden worden ist. Die Bucht soll deshalb durch Taucher gründlich untersucht werden. Die größten Muscheln des Weltmeeres. Es gibt im Weltmeer von heute weder eine Muschel noch eine Schneckenart, deren Schalen sich auch nur einigermaßen an Größe mit der im indischen Inselmeer sowie auch im westlichen Teil des großen Ozeans vorkommenden Riesenmuschel messen könnten. Schalen dieses Tieres von 1 Meter Länge kann man in den Molukken recht oft sehen, doch findet man hin und wieder auch solche, welche über 1,5 Meter lang sind und, wenn das Muscheltier noch nicht herausgenommen ist, 150 bis 200 Kilo wiegen, sodass man 6 starke Leute zum Transport einer solchen Riesenmuschel nötig hat. In den kleinen christlichen Kirchen der Molukken sieht man Schalen dieser Riesenmuschel zuweilen als Taufbecken verwendet. Niemandem möchte ich raten, Hand oder Fuß zwischen die weit klaffenden beiden Schalenhälften des als fast formlose, gelblich-weiße, bunt geaderte Masse in sie eingebetteten lebenden Tieres zu stecken. Denn wenn dieselben mit letzterem nur irgendwie in Berührung kommen, schlagen die beiden Schalenhälften mit lautem Schalle plötzlich zusammen und ihre dicht schließenden, festen und scharfen Ränder sind imstande, selbst ein sehr dickes Ankertau glatt zu durchschneiden. Dem mit Salz und Zitronensaft eingekochten, etwa an das von Austern erinnernde Fleisch dieser gigantischen Muschel, habe ich nicht, wie die Eingeborenen, besonderen Wohlgeschmack abgewinnen können. Ausfuhr einer Klosterruine nach Amerika. Die Reste eines mittelalterlichen Klosterbaues sind in England von einem Amerikaner angekauft worden, um abgerissen und in Amerika wieder aufgebaut zu werden. Es handelt sich um die Warwick-Abtei, einem geschichtlich wertvollen Bau aus dem 11. Jahrhundert. Die Abtei war ursprünglich königliches Eigentum, kam dann aber in den Besitz eines reichen Einwohners von Warwick, dessen Sohn das väterliche Vermögen durchbrachte und im Schuldgefängnis starb. Seitdem wechselte sie häufig den Besitzer, bis eine Eisenbahngesellschaft, die eine Hauptlinie durch das Grundstück führen wollte, das Ganze ankaufte. Die Erhaltung der Ruine war nunmehr gefährdet. Die Ruine, die aus einer großen Halle, einem geräumigen Speisezimmer mit wertvollen Glasfenstern und einem Treppenaufgang besteht, wird Stein für Stein abgebrochen und in demselben Zustande in Amerika wieder aufgebaut werden. Wo werden die meisten Bücher gelesen? Nach einer amerikanischen Statistik werden in Chicago von den öffentlichen Bibliotheken die meisten Bücher ausgeliehen. Der Vorsteher des städtischen Buchamtes, Carl Roden, berichtete, dass im vergangenen Jahre im Ganzen 10.613.973 Bücher den öffentlichen Bibliotheken entnommen wurden. In New York, das die doppelte Bevölkerung von Chicago besitzt, setzten die öffentlichen Bibliotheken nur rund 9,5 Millionen Bücher in Umlauf. Chicago steht also an der Spitze des amerikanischen Kontinents und damit auch nach Ansicht des städtischen Buchamtes an der Spitze aller Weltstädte. Diese Annahme geht davon aus, dass kein anderes Land der Erde so reich mit öffentlichen Leihbibliotheken ausgestattet ist wie die Vereinigten Staaten, in denen viele Millionen Stiftungen zugunsten öffentlicher Büchereien gemacht worden sind. Chicago hält übrigens noch einen anderen Rekord. Es ist die Stadt, in der die meisten Verbrechen begangen werden. Dieser dunkle Punkt macht es einigermaßen begreiflich, dass man die außerordentlich starke Benutzung der öffentlichen Bibliotheken so sehr betont. Dass Chicago mit einer Ausleihung von 10,6 Millionen Büchern im Jahre tatsächlich den Weltrekord hält, ist übrigens lediglich eine amerikanische Annahme. Weniger Fleisch, aber weit mehr Gemüse und Hülsenfrüchte. In den Büchern, in denen über die Ernährung des Menschen berichtet wird, findet man noch häufig die Angabe, dass ein erwachsener Mensch zu seinem Unterhalt täglich 125 Gramm Stickstoffsubstanz, 70 Gramm Fett und 450 Gramm Kohlehydrate brauche. Die heutigen Ärzte greifen die erste der drei Forderungen vielfach entschieden an. Sie sagen, dass dieser Satz viel zu hoch sei und dass er überhaupt auf einer wenig sorgfältigen Beobachtung beruhe. Stickstoff führen wir uns hauptsächlich durch den Genuss von Fleisch zu. Und es wird eben darauf aufmerksam gemacht, dass wir davon zu viel genießen. Man braucht, um dem zuzustimmen, durchaus nicht Vegetarier zu sein. Die hier aufgestellte Betrachtung geht ganz von dem Standpunkt aus, einen verständigen Fleischgenuss nicht zu verbieten. Aber er soll eben mäßiger sein, als es gewöhnlich der Fall ist. Wir sollten weit mehr Gemüse und Hülsenfrüchte genießen. Man spricht da wohl von Hausmannskost. Fleisch ist heutzutage nicht billig. Gemüse und Hülsenfrüchte ernähren uns, ohne dass wir dafür besonders tief in den Beutel greifen müssen. Und sie belohnen uns vielleicht noch dafür, indem sie uns ein größeres Wohlbefinden sichern, als das bei allzu reichlichem Fleischgenuss der Fall ist. Unser deutsches Restaurationsleben krankt, das kann nicht geleugnet werden, daran, dass viel zu viel Fleisch und viel zu wenig Gemüse geboten wird. Wer ein eigenes Heim hat, kann sich ja Hausmannskost verschaffen. Wo aber finden die zahlreichen Leute, die auf das Gasthausleben angewiesen sind, einen Tisch, der nicht teurer ist und der doch bietet, was zur Ernährung notwendig ist? Allenfalls findet man dort einen Privatmittagstisch, bei dem sich eine erfreuliche Annäherung an die Hausmannskost zeigt. Unsere Gastwirte könnten hier noch viel lernen. Sie sollten deshalb keineswegs vegetarische Kost einführen, aber sie sollten neben einem hübschen Stückchen Fleisch auch etwas mehr Kompott gönnen.
Tja, manche Menschen haben schon vor 100 Jahren zu viel Fleisch gegessen. Und heute gibt es ja ein grundgesetzlich verbrieftes Recht auf übermäßigen Fleischkonsum. Oder wie war das nochmal? Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.